Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei mit besonderem Blick auf unser Thema Datenschutz und demnächst auch wieder auf die Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Moin Stefan.
Immer wenn man meint, die letzte Folge war so pickepacke voll und da kann eigentlich nicht mehr kommen, dann kommt die Realität und übertrumpft alles. Wir haben heute einen lustigen und zwei sehr spannende und relevante Fälle. Und deswegen steigen wir auch direkt ein. In Querbeet schauen wir auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Dresden vom 9. September 2025. Die Entscheidung findet sich auch auf der Homepage von Beck und dort wird getitelt Deutscher wird es nicht. Es geht nämlich tatsächlich um Falschparken, um Falschparkermeldungen. Ein freundlicher Zeitgenosse hat festgestellt, dass ein Falschparker sich in der Nähe einer Bushaltestelle aufhält. Er zückt sein Handy und wirft eine für meldefreudige Deutsche geschaffene App mit dem Titel weg.li aus der Hosentasche und fotografiert den Falschparker und sendet dieses Foto also dann sozusagen über die App hin zum Ordnungsamt. Was er dabei nicht bedenkt, ist, dass das Foto nicht nur das Kfz zeigt, sondern auch gut erkennbar den Beifahrer, der auf dem Beifahrersitz saß und sich dort fotografieren lassen musste. Der war not amused und verklagte den Meldenden auf Löschung seines Bildes und auf Schadenersatz Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung. Und siehe da, in der muss wohl die zweite Instanz gewesen sein, vom Oberlandesgericht Dresden, wird es tatsächlich eng für den meldefreudigen Deutschen. Er verurteilt nämlich den Nutzer der Falschparker-App zur Löschung des Bildes vom Kfz, jedenfalls soweit da der Beifahrer mit drauf ist, und zur Zahlung von 100 Euro Schadenersatz. Teurer waren noch die vorgerichtlichen Anwaltskosten des fotografierten Beifahrers in Höhe von über 600 Euro. Also das hat sich nicht so richtig gerechnet für den Anzeigenerstatter. Das OLG Dresden führt dazu aus, ja, also so eine Anzeige von Ordnungswidrigkeiten kann durchaus ein berechtigtes Interesse der Datenschutzgrundverordnung sein. Allerdings gebietet das Persönlichkeitsrecht des fotografierten Dritten. Es handelt sich ja nicht um den Fahrer, das wäre vielleicht nochmal ein bisschen anders zu beurteilen, sondern um den Beifahrer, der da nur sozusagen in der Ordnungswidrigkeit drin saß. Daher würde das Persönlichkeitsrecht es gebieten, dass dort geschwärzt würde, bevor das Bild hochgeladen und verbreitet wird. Es ergäbe sich zwar möglicherweise aus Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe E auch eine Rechtfertigung für das Fotografieren, soweit diese Wahrnehmung eine Aufgabe im öffentlichen Interesse sei. Allerdings wendet da das Oberlandesgericht Dresden ein, naja, das gilt eigentlich nur für den Fall, dass diese Aufgabe im öffentlichen Interesse auch tatsächlich durch Rechtsakt übertragen worden sei, also nicht für die kleinen Hilfs-Sheriffs, die sagen, ich tue doch was Gutes, wenn ich hier auf den Straßen nach dem Rechten sehe. 61e wäre es also nicht, aber 61f. Aber wie gesagt, dabei müsste man die Persönlichkeitsrechte wahren. Und wenn 61f, dann würde die Abwägung also in der Regel dann zugunsten der Grundrechte des Beifahrers ausgehen. Nico, eine hübsche Entscheidung, aber so wahnsinnig überraschend eigentlich nicht, oder?
Naja, also überraschend würde ich jetzt nicht sagen, dass das nicht mit Buchstabe E sich lösen lässt, weil es halt ja kein Amtsträger ist, der da tätig geworden ist, sondern ein aufmerksamer Bürger, ist klar. Das heißt, man landet automatisch im F. Dementsprechend, wie immer beim F, kann man natürlich unterschiedlicher Auffassung sein. Ja, jetzt ist ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich bin jetzt auch nicht der größte Freund des Denunzianten. Und deswegen hält sich jetzt mein Mitleid mit demjenigen, für den das jetzt teuer geworden ist, eher ein bisschen in Grenzen. Aber abwägen, wissen wir alle, ist letztlich auch immer ein Stück voluntativ, wie man dort herauskommt. Und dass wir ohne weiteres fähig wären, also ich jedenfalls als Anwalt, ohne weiteres fähig wäre, zu begründen, warum man das auch anders sehen kann in der Abwägung, das versteht sich eigentlich von selbst.
Ja, und es spielt jedenfalls bei der Abwägung nach 61f eine Rolle, ob der Verantwortliche, also hier unser meldender Fotograf, ob der durch die Ordnungswidrigkeit in eigenen Interessen betroffen ist oder nicht. Ob er also sozusagen nur durch die Gegend streunt und nach Verstößen sucht oder ob er, wie zum Beispiel als Fahrradfahrer, von einem Fahrzeug, das auf dem Fahrradweg geparkt ist, behindert wird, deswegen gefährlich auf die Straße ausweichen muss. Das wird bei der Abwägung schon zu berücksichtigen sein. Der 61F ist ebenso wie der 61E nicht so wahnsinnig klar formuliert. Dadurch, dass der 61F ja auch Interessen Dritter zulässt oder die Wahrnehmung Interessen Dritter zulässt. Aber unterm Strich, glaube ich, die Gerichte kommen damit zurecht und das OLG Dresden macht es ja auch ganz vernünftig.
Jo, damit kommen wir dann zu zwei Knallern.
Ja.
Knaller Nummer 1, die GEMA und OpenAI-Entscheidung des Landgerichts München 1. Jetzt vom 11., war der 11.11. tatsächlich, die, wie ich jetzt erst gerade gesehen habe, wir nehmen heute am 12.11. auf, liegt sie sogar schon vollständig wohl vor. Ich habe sie jedenfalls bei LinkedIn etwas gesehen, dass sie da, dass es eine sehr, sehr lange Entscheidung ist, die dort bereits vorliegt. Ich habe, hatte noch keine Gelegenheit, diese lange Entscheidung, die, glaube ich, über 50 Seiten hat, zu lesen. Ich kenne bislang auch nur die Pressemitteilung. Was war Gegenstand der Klage? Es ging um so eine kleine Handvoll Songtiteln, an denen die GEMA wie an vielem anderen Rechte hat. Ja, unter anderem der atemlos Brüller von einer gewissen Helene Fischer, den wir alle kennen, manche lieben und manche kommt der wieder aus den Ohren raus, wenn man es hört. Geschmackssache.
Jedenfalls mitsingen, ja.
Und GEMA warf OpenAI vor, da ging es nicht um die Musik, sondern um die Liedtexte, warf OpenAI vor, die Liedtexte als Trainingsmaterial zu nehmen. Das ist das, war Punkt 1. Und warf dann OpenAI zweitens vor, dass doch größere Teile dieser Liedtexte dann auch wiederum in den Ergebnissen auftauchten, wenn man ChatGPT dort benutzt. Das sind zwei ganz getrennte Problemfelder im Urheberrecht. Also das eine ist die Frage, darf man Texte, darf man Bilder, darf man anderes Material benutzen, Fremdes benutzen, um damit die eigene AI zu trainieren? Und die andere Frage ist, was sind denn eigentlich die Maßstäbe, wenn tatsächlich jetzt nennenswerte Bestandteile von geschützten Werken dann auch als Ergebnisse von ChatGPT und Konsorten ausgespuckt werden.
Ja, vielleicht noch gerade zur Ergänzung, Nico. Das werden die meisten wissen. Die GEMA ist die Verwertungsgesellschaft für die Rechte der Schöpferinnen und Schöpfer und nimmt sozusagen deren Rechte wahr, in dem Fall ihre Urheberrechte wahr, und ist deswegen als Klagende aufgetreten. Was mir auffiel in dem Verfahren, wir kommen ja gleich zu dem, was das Landgericht München draus gemacht hat, was mir auffiel, war die Verteidigungslinie sozusagen von OpenAI. Wir haben es ja hier mit einer Schlüsselfrage der künstlichen Intelligenz zu tun. Darf eigentlich beim Training von den KI-Modellen sozusagen alles abgegriffen werden, was sich im Netz oder sonst wo findet? Oder muss man da nicht doch vielleicht Rechte an den Trainingsdaten, Datenschutzrechte, Urheberrechte oder andere Rechte respektieren als jemand, der solche KI-Modelle entwickelt und dann nachher KI-Systeme anbietet? ChatGPT ist so wahnsinnig viel nicht eingefallen, offensichtlich, nach dem, was wir aus den Prozessberichten rauslesen können. Da wurde zum einen behauptet, das Training mit den Daten führe ja lediglich dazu, dass ChatGPT die Liedtexte jeweils neu erzeugen würde, was ich ein erstaunliches Argument finde, wenn man sieht, dass die Liedtexte offensichtlich weitgehend sozusagen im Original wieder ausgespuckt werden. Also ChatGPT würde sich das jeweils überlegen und mal wieder ein sehr bekannter Einwand von Technologieentwicklern. Ihr hättet alle, liebes Gericht, liebe GEMA, ihr hättet alle nicht verstanden, wie ChatGPT eigentlich funktioniert. Das sei ein Missverständnis. Wir erklären es euch mal, was da passiert. Die Songtexte seien keinesfalls kopiert worden, sondern seien das Ergebnis einer, Zitat, sequenziell analytisch iterativ probabilistischen Synthese. Und ich glaube, wer solche Wortschöpfungen prägt, der gewinnt seine Prozesse ganz gewiss nicht. Gut, und deswegen noch eine Kirsche obendrauf auf der Torte. Deswegen sei verantwortlich für das, was da mit den Liedtexten passieren würde, auch gar nicht ChatGPT oder OpenAI, sondern der Nutzer, der die Anfrage gestellt hätte, der hätte ja gefragt nach dem Liedtext und dann hätte er ihn halt bekommen. Also schon, würde ich sagen, überschaubare Gegenargumente. Was hat das Landgericht München draus gemacht? Nico, es ist, wenn ich es richtig sehe, die erste Entscheidung eines jedenfalls europäischen Gerichts dazu. Und das lässt ja noch einiges erwarten, sozusagen.
Das A und O, auch warum dann so mit solchen seltsamen Formulierungen gearbeitet wird, wie du sie gerade genannt hast, das A und O ist, dass OpenAI nach meiner Kenntnis eigentlich flächendeckend sich verschwiegen zeigt, was denn eigentlich, also die Art und Weise angeht, wie sie oder wo sie die Trainingsdaten hier haben. Das sagt OpenAI nicht. Und das haben die offensichtlich auch in diesem Verfahren nicht gesagt. Also sie haben keine Aussage dazu gemacht, ob sie also etwa mit aus dem Netz verfügbaren Liedtexten oder Ähnlichem auch ihre AI füttern. Und was ist das Motiv dafür, dass sie das nicht sagen? Es gibt eigentlich nur eine auf der Hand liegende Erklärung, dass das nämlich das Eingeständnis eines Urheberrechtsverstoßes wäre. Ja, deswegen wird dort mit Nebelkerzen gearbeitet. Und das war nicht erfolgreich beim Münchner Gericht. Das Münchner Gericht hat dann so, nehme ich es der Pressemitteilung, gesagt, naja, es ist ja bekannt, dass das Output der Sprachmodelle, dass das letztendlich davon abhängig ist, mit was man es füttert. Und die naheliegendste Erklärung, wenn dort ganze Bestandteile von Liedern herauskommen, das stand fest, offensichtlich unstreitig. Die naheliegende Erklärung dafür ist, dass sie mit diesen Liedtexten gefüttert worden sind. Ja. Also das ist quasi ein Indizienbeweis, Indizienschluss, den das Landgericht dann hier gemacht hat und der dann den Weg dazu geebnet hat, dass das Gericht dann gesagt hat, das sei auch von den Schrankenbestimmungen nicht gedeckt, dazu gleich und damit ein Urheberrechtsverstoß. In den angelsächsischen Bereich, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von spannenden Verfahren zu Trainingsdaten, also vor allen Dingen in den USA, da habe ich vor kurzem für den Computer und Recht im Oktoberheft, im Jubiläumsheft anlässlich des 40-jährigen Bestehens von Computer und Recht, einmal mich genauer beschäftigt mit zwei amerikanischen Entscheidungen, die es gibt zu also sehr vergleichbaren Fällen. Einmal zu dem Sprachmodell von Meta und einmal zu dem Sprachmodell das Sprachmodell von Amazon jetzt ist, auch wenn es eine getrennte Firma ist, das ist Claude. Also einmal Claude und dann, wie heißt doch mal das von Meta? Da stehe ich gerade auf dem Schlauch, ist ja auch egal. Also das Sprachmodell, das Meta.
Llama heißt es bei Meta.
So, in den beiden Fällen war es so, dass es ja in Amerika anders ist als bei uns. Dort gilt nicht Beibringung. Also dort entscheidet das Gericht nicht auf der Grundlage dessen, was die Parteien vortragen, sondern es ermittelt den Sachverhalt selbst und es gibt Offenlegungspflichten. Ja, das ist die Discovery. Ja, da muss also in ganz, ganz großem Umfang offengelegt werden. Und da kann ein Meta und ein Anthropic, die müssen dann auch offenlegen, wie sie ihre KI füttern. Und in beiden Fällen mussten sie dann auch zugeben und offenlegen, dass sie ihre KI mit umfangreichen, raubkopierten Büchern gefüttert haben. Ja, also in großem Umfang. Mit dem Ergebnis, dass auch nach amerikanischem Recht, nach dem Grundsatz von Fair Use, da also kein Weg dran vorbeiführte, dass das eben kein Fair Use war, mit raubkopierten Inhalten dort zu arbeiten. Und in beiden Fällen, ja, das ist in dem Fall Anthropic, ist dann ein Vergleich geschlossen worden über 1,5 Milliarden Dollar, die Anthropic zahlen musste für die geraubten Werke. Und also da kann man, wenn man in diese Entscheidung ist, deshalb vor allen Dingen interessant, weil man da mal sieht, etwas fassungslos sieht, aber nicht wirklich überrascht. Also wie gnadenlos und skrupellos dort diese Firmen, also Anthropic und Meta, also auch sich die Inhalte dort zusammenklauen, ohne Rücksicht auf Urheberrechte. Und wir können einfach sicher sein, dass OpenAI, also das ist jedenfalls meine, ich weiß es nicht, aber das ist meine tiefe, schon meine Überzeugung, weil ich es mir nicht anders erklären kann, dass OpenAI genauso skrupellos ist, was die Inhalte geht. Ob sie diese Liedtexte jetzt aus dem Netz irgendwo haben oder ob sie sie aus Katalogen haben, das gibt's ja auch nicht. Oder wo auch immer sie her haben. Sie haben mit sich, sie haben offensichtlich keine Lizenzverträge geschlossen. Weil wenn es Lizenzverträge gäbe, dann hätten sie die ja im Prozess vorgelegt. Da gäbe es ja kein Motiv, warum sie die nicht vorgelegt hätten. Und damit konnten sie sich dann, weil sie die Wahrheit, so ist meine Deutung, weil sie die Wahrheit nicht sagen konnten, mussten sie sich mit so hanebüchenen Erklärungen, die ja sinngemäß lauten, das hat irgendwie die Maschine alles selbst gemacht, ja. Und wir wissen es eigentlich auch nicht, wo die Maschine ihre Trainingsdaten herbekommt. Das ist natürlich alles dummes Zeug, Kokolores. Und damit sind sie nicht durchgekommen. Und meine, ich bin also auch sicher, dass das hier nur der Anfang ist einer ganzen Welle von Urheberrechtsprozessen. In Deutschland ist es ja so, dass, naja, das wird jetzt, wenn das mal irgendwann in den Schadensersatz geht, ein solcher Fall, dann werden da jetzt dann werden Summen herauskommen, die im Zweifel auch von OpenAI aus der Bruttokasse gezahlt werden können. In den USA sieht das schon ganz anders aus. Und die 1,5 Milliarden, die es Anthropic wert war, dort den Prozess zu beenden, der dort geführt worden ist, wegen der geraubten Bücher, der zeigt ein bisschen die Dimensionen auch, was wir da für Schadensersatzforderungen und Schadensersatzzahlungen auch erwarten dürfen in den Vereinigten Staaten. Dort gibt es ja auch etwa gegen OpenAI-Verfahren. Es gibt eine ganze Menge Verfahren, die da auch noch offen sind. Und also das könnte für die ein oder andere AI-Firma, die dann die Sprachmodelle entwickelt, könnte das auch tatsächlich dann nochmal existenziell gefährlich werden. Also manches erinnert mich oder mich erinnern eigentlich diese ja jetzt auch erst beginnenden Prozesse. Sie erinnern mich ein wenig an Napster vor 25 Jahren. Als man anfing, Napster zu verklagen, das waren ja, glaube ich, die von Metallica damals, die sich da vor allen Dingen hervorgetan haben, hat man ja auch, da war ja Napster auch schon so verbreitet und so groß und hatte schon also wirklich auch der Musikindustrie schwer zu schaffen gemacht zu der Zeit, dass man sich eigentlich gar nicht so richtig hat vorstellen können, dass die mal tatsächlich mit den Mitteln des Urheberrechts in die Pleite getrieben werden. Aber es ist ja dann passiert.
Nicht? Hat funktioniert, ja. Schauen wir mal, Nico, nicht nur auf die KI-Anbieter, sondern schauen wir auch auf die Nutzerinnen und Nutzer in dem Bereich. Die sollten sich nämlich auch mal Gedanken machen. Zum einen ist es natürlich schon interessant, dass ChatGPT, OpenAI in dem Kontext argumentiert, ja, verantwortlich sind für die mögliche Urheberrechtsverletzung eigentlich die Nutzer. Die haben ja den Prompt geliefert.
Das ist aber, Stefan, das ist der Output, nicht? Das ist das, was am Ende rauskommt. Und beim Output, also das können die Anbieter dieser Sprachmodelle noch relativ gut steuern. Da wird ja ganz, ganz viel gesteuert. Also wenn du eingibst, gib mal ein bei ChatGPT, wir haben das gerade wieder einfach gemacht, warum sind so viele Friseure schwul? Ja, dann kriegst du ja, dann antwortet dir ja nicht die Maschine, sondern dann wirst du erstmal darüber belehrt, dass man doch keine Vorurteile haben soll. Also da wird ganz viel da mit der Hand gesteuert. Und natürlich kann man auch mit der Hand steuern, dass dort nicht ganze Brocken von Liedtexten herauskommen. Beim Output, das bekommen die Anbieter der Sprachmodelle in den Griff. Da waren die einfach schlampig, dass sich hier auch Output-Fragen gestellt haben, wo sie dann gesagt haben, das sei die Nutzerschuld, das ist natürlich dummes Zeug. Aber die Achillesferse bei den Sprachmodellen sind die Trainingsdaten.
Ich würde aber trotzdem sagen, Nico, auch die Nutzer sollten mal nachdenken. Wenn man diese KI-Systeme nutzt, sei es, dass man sich Sprache ausgeben lässt, Text ausgeben lässt, einen Mietvertrag entwerfen oder von mir aus auch einen eigenen Songtext für die Angebetete entwerfen oder Bilder oder Videos, die ja offensichtlich nicht nur Spaß machen, sondern auch sozusagen wertvoll sind, werthaft sind, dann sollte man mal drüber nachdenken, warum eigentlich die Anbieter dieser KI-Systeme keine Rechte an diesen Ergebnissen einfordern. Das wäre doch eigentlich naheliegend, dass sie sagen, du hast ja so schöne Bilder von uns bekommen, wir machen da mal ein Copyright drauf. Machen sie nicht, und ich glaube, das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass sie wissen, dass im Produktionsprozess dieser schönen Bilder und Texte und Videos ja das ein oder andere schief läuft und man dann möglicherweise nicht überziehen will und nicht auch noch die Ergebnisse dessen, was man durch Raub und jedenfalls Verletzung von Rechten der Urheber sich zusammengeschustert hat und dann natürlich hochaufwendig und Hightech-mäßig verarbeitet hat, dass man da nicht überziehen wollte. Ist das ein Indiz, Nico, dafür, dass da was in der Kette nicht stimmt?
Naja, es ist wie gesagt vor allen Dingen ein Zeichen, dass man dann doch nacharbeiten muss bei OpenAI an den Outputs, nicht? Das ist auch in Amerika, kann man das auch in den Verfahren beobachten. Den Teil bekommen die hin. Da wird Filtersoftware eingesetzt und da zeigt sich dann auch, dass eben der Output doch nicht so, also so automatisch, das war das Beispiel gerade mit den schwulen Friseuren, nicht? Dass der Output eben auch nicht so quasi automatisch maschinengesteuert und nicht und unlenkbar ist, wie das immer dargestellt wird, sondern den können die schon durchaus mit guter Software und guten Filtern in den Griff bekommen. Wir sollten noch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass es, einfach kleines 1x1 des Urheberrechts, eine Lizenz, also sprich eine Erlaubnis der Rechteinhaber, ja, wäre ja dann letztlich auch die GEMA selbst, konnten sie nicht vorweisen, logischerweise nicht. Damit konnten sie sich eigentlich nur noch auf die Schranken berufen und die eine Schranke, die da vor allen Dingen ja auch in der Diskussion ist, ist die Data Mining Schranke, die aus dem europäischen Urheberrecht stammt und zu der jetzt das Landgericht München sagt, unter diese Schranke fällt es nicht. Also sprich, es gibt nicht, die können sich nicht auf die gesetzliche Erlaubnis Data Mining nach 44b Urheberrechtsgesetz berufen. Das entspricht der herrschenden Meinung, soweit ich das überblicke, auch jetzt in den Kommentaren. Data Mining, damit hatte man, also die passt schon im Wortlaut nach nicht so richtig als die Schrankennorm. Damit hatte man mal eigentlich eher so im Griff die Google, im Blick die Google, also nur als Beispiel die Google-Algorithmen, die Texte im Netz durchsuchen, um sie auffindbar zu machen mit ihren Suchalgorithmen. Aber was man damit eigentlich nicht gemeint hat mit dem Data Mining nach der europäischen Urheberrechtsrichtlinie, ist, dass ja letztlich dass die Nutzung von Daten, um sie sich dann anschließend in Form der ChatGPT-Ergebnisse dann zu eigen zu machen.
Und so genauso kommentiert dann ja.
Genau, da ist meine Prognose auch ganz klar, dass sich das auch durchsetzen wird. Die Schrankenbestimmung ist eh schwach, weil sie unter der Einschränkung steht, dass der Berechtigte jederzeit kenntlich machen kann, maschinenlesbar kenntlich machen kann, dass er nicht einverstanden ist mit der Nutzung zum Data Mining. Also würde dem auch langfristig wenig nutzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind erst beim Thema die Trainingsdaten für die Sprachmodelle und Urheberrecht stehen wir erst am Anfang einer Entwicklung. Und meine Prognose bleibt schon, dass das noch den Betreibern der Sprachmodelle schwer zu schaffen machen wird und die noch teuer zu stehen kommen wird, weil sich nämlich nicht nur in den beiden Verfahren um Llama und um Claude, über die ich vorhin gesprochen habe, zeigen wird, dass man es eben überhaupt nicht genau genommen hat mit den Urheberrechten. Übrigens eine Parallele, auch da darf ich nochmal auf den Aufsatz aus der CR aus dem Oktoberheft verweisen, den ich geschrieben habe, eine Parallele zu Google Books von vor über 20 Jahren. Bei Google Books verhielt es sich damals genauso. Google Books Google hat damals angefangen, ganze Bibliothekenbestände, an denen sie keine Rechte hatten, zu digitalisieren, mit dem scheinheiligen Vorwand, man wolle dadurch also doch die Weltliteratur so quasi für jedermann erschließbar machen. In Wahrheit ging es denen auch schon damals schon vor über 20 Jahren ging es denen eigentlich nur darum, ihre Algorithmen zu trainieren, weil ihnen bewusst war, dass das also nichts besser ist, um gute Ergebnisse zu bekommen bei Algorithmen oder heute mal auch bei KI, als Qualitätsinhalte. Und wo sind Qualitätsinhalte? Natürlich in den Büchern. Ja, da sind die damals ganz gut davongekommen bei Google Books, wenn man sich die, da hat es ja auch 10 Jahre, ist darum, haben die Autoren und Verlage gegen Google geklagt damals. Da ist es, da sind die ganz glimpflich herausgekommen bei Google, weil so richtig aufgefallen ist es damals den Beteiligten auf der anderen Seite und den Gerichten nicht, dass es denen eigentlich vor allen Dingen um das Training der Algorithmen ging. Und aber da sind wir heute halt viel weiter. Heute kann keiner mehr sagen, also dass OpenAI kann jetzt nicht mehr einwenden. Ja, all das, was du vorhin erwähnt hast und damit die Gerichte verunsichern, die Öffentlichkeit hinters Licht führen. Alle wissen, dass Training dieser Sprachmodelle, dass da in großem Umfang auch urheberrechtlich geschütztes Material verwendet werden muss. Und ja, dürfen gespannt sein auf die nächsten Entscheidungen zu dieses
Zusammenhang. Ja, dass es sich wirklich um Grundsatzthema handelt, das uns auch noch die nächste Zeit und von sehr unterschiedlichen Stellen immer wieder präsentiert wird, konnte man wiederum der Berichterstattung entnehmen. Da gibt's dann eben sehr grundsätzliche Stellungnahmen. GEMA-Chef hat das Urteil des Landgerichts München kommentiert mit den Worten, das Internet ist kein Selbstbedienungsladen und menschliche Kreativleistungen sind keine Gratisvorlage. Ja, wacker. Gelacht habe ich über das, was die Vorsitzende des Landgerichts München offensichtlich bei der Urteilsverkündung gesagt hat. Das war nämlich auch sehr sprechend. Sie sagte, man habe eine hochintelligente Beklagte, die in der Lage sei, modernste Technologien zu entwickeln. Wenn Richter sowas sagen, haben sie sich offensichtlich geärgert, wenn sie sagen, die Beklagte sei hochintelligent. Und dann sagte die Richterin, es mute doch erstaunlich an, dass die Beklagte nicht erkenne, wenn man etwas bauen wolle und Bauteile brauche, dann müsse man sie halt erwerben und nicht das Eigentum anderer nutzen. Also viel grundsätzlicher geht's gar nicht mehr. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Gespannt sind wir auch bei einem Blick auf den sogenannten digitalen Omnibus, den uns die EU-Kommission bescheren will. Die EU-Kommission hat ja offensichtlich ist etwas ins Grübeln geraten, als sie mal über ihre Digitalrechtsakte drüber geschaut hat und hat gesagt, wow, das ist aber schon sehr komplex, sowohl von der Vielfalt als auch von der Tiefe der einzelnen Regelungen her. Das geht ja weit über die Datenschutzgrundverordnung hinaus. Und deswegen hat sie ausgerufen, das Zeitalter der Simplification. Es soll alles irgendwie einfacher werden. Und jetzt ist geleakt worden, von wem auch immer, darüber werden wir gleich nochmal nachdenken, das Digital Package on Simplification, das die Kommission produziert, gerade produziert. Das ist also noch keine offizielle Verlautbarung, sondern mal ein Blick in den laufenden Prozess. Vorbereitet wird da also der digitale Omnibus, so lautet das Paket, das die Kommission also auf den Weg bringen will, in einem interessanterweise abgekürzten Gesetzgebungsverfahren, das eigentlich dafür gedacht ist, nur so ganz marginale Anpassungen im Schnellverfahren durchzuwinken. Da soll also sozusagen gar nichts Großes passieren. Trotzdem hat sich die Kommission ja vorgenommen, sich überschneidende, möglicherweise auch etwas widersprüchliche Gesetze der Digitalrechtsakte in Einklang zu bringen. Und wenn man sich den Leak anschaut, der Entwurf stammt von DG Connect, also einer Generaldirektion, die sich hier neben anderen natürlich, insbesondere DG Just, also der Rechtsabteilung sozusagen der Kommission, im Rechtskabinett, da hat man sich doch erstaunlich viele Gedanken gemacht zu sehr vielen unterschiedlichen Themen. Jedenfalls steht das im Entwurf drin, der geleakt wurde. Zum Beispiel soll es darum gehen, dass das Training von KI-Modellen, von dem wir es gerade hatten, mit personenbezogenen Daten zukünftig leichter möglich sein soll, nämlich auf Basis eines berechtigten Interesses des Modellerstellers, also von Tech-Konzernen. Man greift auf, hatten wir hier auch schon bei Follow the Rechtsstaat, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Thema Pseudonyme. Da will man, wie die Kommission, offensichtlich Pseudonyme neu definieren. Und zwar nicht im Sinne der Erhöhung des Datenschutzniveaus. Man hat Vorschriften gefunden in diesem Entwurf über Cookies, dass zukünftig das Speichern und Auslesen nicht erforderlicher Cookies auch ohne Einwilligung möglich sein soll, nämlich zum Beispiel auf Basis von 6.1f, sodass ich dann nur noch die Möglichkeit habe, nachträglich über einen Widerspruch Artikel 21 Datenschutzgrundverordnung ein Opt-out zu veranstalten. Man will Artikel 9 begrenzen, jedenfalls auf solche sensiblen Daten, die explizit offengelegt wurden vom Betroffenen und nicht solche, die sozusagen dem Dritten, zum Beispiel durch Profiling, durch Dritte den Betroffenen zugeordnet werden. Man will Betroffenenrechte einschränken. Das, glaube ich, wäre eine ganz massive Änderung, dass die Nutzung der Rechte auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung 15, 16, 17 Datenschutzgrundverordnung vom Zweck her, vom Einsatzzweck her begrenzt werden soll. Es soll nämlich nur noch zu Datenschutzzwecken, zum Beispiel Auskunft, verlangt werden dürfen und nicht für sonstige Zwecke, also insbesondere vielleicht nicht, so kann man es jedenfalls lesen, für Schadensersatzklagen im Nachhinein oder für die Ausforschung sozusagen des Verantwortlichen soll man es nicht mehr nutzen dürfen. Es gibt das sind zwei Pakete, die da auf den Weg gebracht werden sollen. Die Vorstellung der Kommission, sich selbst eine stärkere Position, verfahrensmäßige Position einzuordnen. Man möchte selbst Aufsicht sein im Bereich KI. Da soll ein AI-Office geschaffen werden, jedenfalls für die Very Large Online Platforms mit mehr als 45 Millionen Nutzern pro Monat. Also eine breite Palette, wo ich zunächst mal einfach nur zur Kenntnis nehme, da gibt es offensichtlich sehr viele Überlegungen, die sich die Kommission macht, ob das am Ende das sein wird, was die Kommission uns am 19.11., da soll der Omnibus offiziell vorgestellt werden, ob das dann übereinstimmt oder ob da nur Teile vorgestellt werden oder man bei den sehr kleinen bisher bekannten Änderungen, Artikel 30 Datenschutzgrundverordnung, Verarbeitungsverzeichnis, bleibt. Das ist natürlich offen. Trotzdem, die Empörung im Netz ist sehr, sehr groß. Es haben sich schon verschiedene gemeldet, neben Max Schrems auch, schon netzpolitik.org, und sind also entrüstet, Nico. Wie entrüstet bist du?
Ach, vor der Wertung vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Einordnung noch. Also erstmal sind zwei Omnibus-Pakete, ja, ich ärgere mich immer über das Wort geleakt, weil das klingt immer so, als ob da jemand nachts heimlich den Computer angezapft hat. Das ist natürlich nicht so, sondern das ist, irgendjemand macht das mit Absicht, um mal zu schauen, ja, ob man damit, um es auch gleich auf den Punkt zu bringen, ob man damit jetzt mal schon mal ordentlich das Empörungsfeuer dann auch bekommt, weil man vielleicht auch gar nicht dahinter steht, was da so drin ist. Diese Leaks sind fast nie ein Zufall, sondern diese Leaks sind fast immer kommen sie aus dem Kreis der Verfasser, um mal zu schauen, wie denn so die Stimmung ist. Und so ist es auch in diesem Fall. Also nochmal zu einer, wir haben zwei Omnibusse. Zu den Omnibussen wird einem in Brüssel immer erklärt, ohne dass ich das in den Einzelheiten jetzt nochmal rekapitulieren kann, wird einem immer erklärt, ja, da könne man eigentlich immer nur so kleine Schritte gehen. Omnibus heißt, da werden Änderungen in zahlreichen Gesetzeswerken zusammengefasst, weil das dann am Ende immer so sei, dass entweder das gesamte Paket verabschiedet wird oder gar nichts verabschiedet wird. Und da das dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip hat, eignet sich ein solcher Omnibus nur dazu, Sachen schnell zu entscheiden, also schnell Korrekturen etwa zu machen, was die einzelnen Rechtsakte angeht. Aber es eignet sich eben nicht für eine tiefgreifende Reform. Die Bestimmungen zur DSGVO, die geändert werden sollen, finden sich in dem immerhin 156-seitigen Werk, jetzt einschließlich der Erwägungsgründe und der Einleitung. Aber die eigentlichen Vorschriften finden sich auf ungefähr 6 oder 7 Seiten, die geändert werden sollen. Der Rest ist, dann geht es kreuz und quer durch die anderen Rechtsakte dort. Da soll vor allen Dingen Data Act, Data Governance Act und andere sollen zusammengefasst werden. Und also da gibt es ganz, es geht richtig über die Dörfer dort dann noch. Es gibt noch einen zweiten Omnibus, nur der Vollständigkeit halber. In dem zweiten Omnibus geht es um die AI-Verordnung. Der hat auch noch mal mehr als 50 Seiten. Also ich will damit sagen, der Datenschutzteil ist eigentlich nur ein relativ kleiner Teil des Gesamtpakets. Aber natürlich, weil der Datenschutz, wie wir alle wissen, für viele eine heilige Kuh ist, und sakrosant, ja, und die Büchse der Pandora, die viele nicht öffnen wollen, hat dieser Teil besonders in sich. Was man nicht erwarten kann, also wir sind ja beide nicht abgeneigt, auch die DSGVO etwas grundlegender zu reformieren, das kann man nicht erwarten, konnte man nicht erwarten von dem Omnibus. Also ist das Ganze, was wir dort finden, eigentlich Stückwerk. Ich habe da noch nicht jetzt zu allem eine Überzeugung, aber es ist, also das ist jetzt natürlich kein großer Wurf, kein nicht die sozusagen rundum DSGVO-Reform, auf die vielleicht manche von uns, die manche von uns für notwendig halten. Zum Teil werden Dinge einfach in Worte gefasst, die jetzt Rechtsprechung des EuGH sind. Das gilt insbesondere für die Definition des Personenbezugs, die angepasst werden soll an die jüngste Rechtsprechung des EuGH. Zum Teil wird der EuGH auch korrigiert. Also man sieht es offensichtlich als Fehlentwicklung an, und das teile ich auch, dass man zu schnell dabei ist, Gesundheitsdaten zu bejahen, Fall Lindenapotheke, deswegen soll der Begriff der Gesundheitsdaten eingeschränkt werden. Man möchte auch einschränken den Artikel 9, also dass man nicht zu schnell in den Artikel 9 Daten drin ist. Da gibt es, das ist ja auch Rechtsprechung des EuGH, die sehr, sehr schnell dabei sind, zu sagen, dass sensible Daten sind, das sehr, sehr weit verstehen. Auch da möchte man die Grunddefinition des Artikel 9 korrigieren. Auch die Einschränkung, dass Auskunftsansprüche jetzt nicht zu datenschutzfremden Zwecken, zu ausschließlich datenschutzfremden Zwecken geltend gemacht werden dürfen, das ist auch eine Korrektur von EuGH-Rechtsprechung. Der EuGH hat relativ frühzeitig das Tor dort geöffnet und gesagt, kommt gar nicht darauf an, aus welchen unlauteren Motiven du das machst. Das ist damals, da ist die herrschende Meinung, auch die Rechtsprechung, die deutsche Rechtsprechung zu dem Zeitpunkt in eine andere Richtung gegangen. Die hat,
ja, eindeutig, ja.
Aber der EuGH hat diese Schleuse geöffnet und das kann man, also da, das ist jetzt nichts irgendwie Unsittliches, dass man in Brüssel sagt, also das wollen wir doch wieder ein bisschen auch zurückfahren und dann nicht zu unterschätzen, die Änderung bei den Meldepflichten. Bei der Meldepflicht möchte man erstmal, das ist meines Erachtens so eine Kleinigkeit, aus 72 Stunden 96 Stunden machen. Die Frist möchte man dort verlängern und man möchte dann eigentlich auch nur noch bei schwerwiegenden Datenschutzverstößen oder Datenschutzpannen auch diese Meldepflicht dann haben. Das erscheint mir schon deshalb nicht unvernünftig, weil die ganze praktische Erfahrung ja zeigt, dass die Datenschutzbehörden eigentlich gar nicht zurechtkommen mit den Artikel 33 Meldungen. Die werden, also nach meiner Beobachtung und Erfahrung, werden sie abgeheftet.
Die werden abgelegt, so ist es.
Ja. Und wenn man mit denen spricht, dann hört man ja auch immer heraus, und manchmal sagen sie es auch in Klardeutsch, dass man eigentlich gar nicht so scharf darauf ist, allzu viele Meldungen zu bekommen, nicht? Weil man eben damit auch gar nicht so viel anfangen kann. Insofern erscheint es mir auch nicht unvernünftig. Und dann hat man das Ziel auch, einen einheitlichen, also dass man vereinheitlicht und dass derjenige, der, also dass wir Anwälte nicht immer noch damit beschäftigt werden, dann den Mandanten sagen zu müssen, wo man das sonst alles noch melden muss, außer also bei der örtlich zuständigen Datenschutzbehörde. Ja. Wenn ein Unternehmen etwa aus dem Ausland eine Datenpanne hat, da sind europäische Kunden betroffen, dann muss man die beraten, dass sie das also schon mal bei allen deutschen Landesdatenschutzbehörden melden muss. Ja, wenn da jedenfalls nicht auszuschließen ist, dass Kunden aus allen Bundesländern beteiligt sind. Und außerdem gibt es noch die ganze Welt. Hier jetzt NIS 2 wird ja jetzt gerade, in NIS 2 Richtlinie wird ja jetzt gerade im Bundestag verhandelt, die Umsetzung. Mhm. Da kommen ja auch noch wieder lauter erweiterte Meldepflichten aus Gründen der Datensicherheit.
Und ja, leider, Nico, wenn ich das gerade noch einflechten darf, leider keine einheitlichen Meldeportale. Ja, das ist ja dann, die ganzen Meldereien wären ja nur halb so schlimm.
Das ist aber beabsichtigt. Das kann man hier, das ist das, was direkt hinter dem Teil kommt mit den zur DSGVO, Single Entry Point for Incident Reporting.
So ist es. Ein sehr sinnvoller Vorschlag, der dazu führt, dass dieser Kampf um 16, 20 oder 40 verschiedene Meldeportale, die jeweils eigenen eigene Anmutung haben und eigene auch technische Anforderungen stellen, dass man das hinter sich lässt, das wäre schon tatsächlich ein guter Schritt, wenn er denn kommt.
Vernünftig erscheinen mir auch, und das ist ja auch, meine, das sind auch Sachen, die wir etwa vom DAV in unserem Papier zum Omnibus-Stellungnahme aus dem Oktober auch drin gehabt haben. Sinnvoll ist es, die Cookies, jedenfalls sofern wir es da mit personenbezogenen Daten zu tun haben, nicht mehr in der E-Privacy-Richtlinie zu regeln, sondern dann auch eben in der DSGVO und da auch zu vereinheitlichen. Das soll auch geschehen. Da soll auch jedenfalls der Kreis der Fälle, wo man jetzt keine Einwilligung braucht, erweitert werden. Und dann möchte man auch wohl ein bisschen in Anlehnung an, ja auch sehr stark aus Deutschland, von der Bundesdatenschutzbeauftragten getriebenen Konzepte, dort so Einwilligungslösungen schaffen, wo man dann also ein Einwilligungsmanagement-Unternehmen dort beauftragt. Auch das ist drin. Es ist, wie gesagt, es ist alles Stückwerk und man kann da sicherlich auch, da wird auch vieles zu diskutieren sein. Und manche Hörer werden vielleicht jetzt schon schlauer sein, als wir das jetzt bei der Aufnahme dieses Podcasts sind, weil der 19. dürfte einen Tag nachdem dieser Podline online geht sein. Das wird zu diskutieren sein. Eines steht jedenfalls fest, egal was da kommt und was da vielleicht dann auch nicht kommt, das ist sicherlich nicht das Ende jeder DSGVO-Reform-Diskussion, weil eine DSGVO-Reform ist es nicht und kann es auch gar nicht sein, weil es nur der Omnibus ist.
Ich nehme mit, Nico, wenn ich das gerade noch sagen darf, immerhin eine positive Botschaft, dass nämlich innerhalb der Kommission doch breiter über Veränderungen nachgedacht wird, als es nach außen hin bisher zugegeben wurde. Wenn man mit DG Just gesprochen hat, die waren ja also dermaßen zugeknöpft und wollten am liebsten gar nicht über das Reformthema reden. Offensichtlich ist das bei DG Connect anders. Und ja, wir warten ab, was die Kommission in der kommenden Woche am 19.11. tatsächlich anstößt und vorschlägt. Und dann haben wir eine gute Basis, um darüber weiter zu diskutieren.
Prima, Stefan. Damit sind wir am Ende der Zeit und können unseren Hörerinnen und Hörern, so sie uns bis hierhin gefolgt sind, sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.